Die DBLDW Vorschau mit Thomas Seidel, Peter K. Wagner und Fabio Schaub.
Kürzer als eine Halbzeit und ein bisschen länger als die Diskussion über FIFA und Pro Evolution Soccer in der letzten Folge von DBLDW. Ein echter Wiener geht nicht runter von euch beiden. Was für ein großartiger Start war das in die letzte Folge.
Danke, und ich möchte nur eines festhalten.
Wir haben schon elf ersten, Menschen sich für Pro Evolution Soccer entschieden.
Dass Peter Wagner schon elf Spotify-Accounts hat. Also es steht da 81 zu 18% und es gibt auch einen Irrläufer mit Microsoft Football.
Ja, das ist halt ein Gag. Ja.
Unfassbar, wo 2% sind, oder vielleicht sind es auch 2, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Dominanz, wie sie selten im österreichischen Fußball zuvor gesehen. Also das Letzte, wo ich mich erinnern kann, das so klar war, war eigentlich das 11:1 damals von Rapid gegen den GRK, damals noch mit Hansi Krankl. So
da warst ungefähr. Du damals im Stadion, oder?
Nein, aber man hört ja die Geschichten und das Narrativ war ähnlich deprimierend und wir bauen dich auf, Peter.
Jetzt hätte ich nur mich irgendwie retten können, wenn ich das positiv von GRK sage, aber das mache ich nicht. Nein, ja, es ist, aber ich muss auch sagen, dass ich eine sehr nette und persönliche Nachricht von einem treuen Hörer bekommen habe, dass er mir völlig recht gibt. Und mit einem alten Freund habe ich auch darüber diskutiert und der hat mir auch völlig recht gegeben. Es gibt schon andere Menschen auch, die Pro Evolution Soccer.
Sie hören von 3.800 Hörern, haben ihm 2 geschrieben.
Ja, wir müssen einmal eine Bonusrunde machen zu dem Thema.
Glaube ich nicht. Ich glaube, das Thema ist damit ganz klar entschieden.
Wäre auch super, denn wir haben ein bisschen ein Zeitproblem heute, denn Peter K. Wagner, das K steht für...
Keine Zeit.
Keine Zeit, richtig, muss weg, deshalb müssen wir heute kürzer sein. Das ist aber kein Problem, denn wir haben viel vor trotzdem, wie immer unsere Rubriken, die wir mit euch gemeinsam durchgehen wollen. Das DBLDW Update, wir haben das Auge mit 4 Fragen und 4 Antworten und den Alumnus, der übrigens live heute noch gekürt wird, wer es wird, denn jetzt in dem Fall, wo ihr es hört, wird es wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät sein. Ihr könnt nicht mehr mitmachen. Aber in dem Fall werden wir jetzt immer den Alumnus der Woche auf Instagram.
Immer?
Wir machen das jetzt immer.
Immer.
Hey, war es eigentlich letzte Woche der Alumnus oder noch der Alumnos? Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher.
Nos, was letzte ist. Letzte Woche, dann hat uns der werte Herr Hofer von Sky, Johannes Hofer, nochmal gesagt, es ist übrigens Alumnus. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Er hört jetzt uns gerne zu. Jetzt verstehe ich es eigentlich. Ich habe ja wirklich Latein gehabt. Ich habe das Os überhaupt nicht verstanden.
Du hast es aber Os geschrieben jedem.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe dieser guten Freundin falsch
zugehört. Wir bleiben bei Alumni. Ist ja voll, weil es ist eine Serie der Alumni.
Nein, wir geben jede Woche eine neue Endung.
Alumni. Los geht's mit der ersten Rubrik.
Welches ist das Update, oder?
Nee, ich weiß es nicht. Du musst den Regler noch rauffahren, bevor du drückst.
Das haben wir letztes Mal schon gehabt.
Das DBLDW Update.
Champions League, Salzburg, Heimspiel, die Erwartungen waren schon recht hoch, aber dann sind sie genau gegen den unangenehmen Gegner gestrauchelt, der er auch ist. Real Sociedad 0:2. War dann doch nicht ganz so super, vor allem sehr harmlos in der Offensive, was man so gelesen hat. Denn ich bin fairerweise so, dass ich das Spiel nicht gesehen habe.
Ja, Real Sociedad, eine Mannschaft, die mit 14 Eigenbauspielern, kann man fast sagen, nicht nur in Spanien zu Recht in die Top 4 gekommen ist vergangene Saison, sondern auch die Champions League verzaubert. Mit einer Gruppe, mit dem letztjährigen Finalisten Inter Mailand, die sie an den Rande einer Niederlage gedrängt haben. Und jetzt auch mit Salzburg, die im ersten Spiel doch sehr, sehr gut waren, haben sie dann verdient 2:0 gewonnen, haben Salzburg wenig Chancen gelassen und es hat wieder bewahrheitet sich wieder mal eine Sache. Österreichische Teams tun sich brutal schwer gegen diese passsicheren und ballkontrollierenden Mannschaften Erfolg zu haben.
Peter, jetzt eine provokante Frage in die Richtung, aber hat Salzburg Real Sociedad unterschätzt?
Der Freund von mir hat in der Frühjahr geschrieben, ja, die haben dich unterschätzt, weil die haben zu wenig gelernt aus dem Blaues Lynch, wie auch immer. Nein, ich glaube einfach, dass schon, also natürlich waren sie im ersten Spieltag gut, aber das war halt auch ein Spielfilmspiel für sie. Also da hat halt einfach hat halt gut gepasst. Und diesmal muss man auch sagen, dass halt 3 Schiedsrichterentscheidungen waren, die halt nicht für sie ausgegangen sind, die man alle argumentieren kann, aber es war halt nicht der obligatorische Salzburg-Elfmeter dabei oder die 2.
Über den ersten vergeben sie nochmal, oder?
Ah ja, stimmt, richtig. aber es war schon, das heißt der Lennon Normandin oder der Innenverteidiger, dass der bei gegen Simic da, dass da halt nur gelb ist und nicht rot das letzte Mal, das könntest du halt auch anders sehen. Dann bei 0-2 haben sie den Elfmeter schon, dann wird er wahrscheinlich eh richtigerweise zurückgenommen. Wobei ich würde so sagen, Simic ist vorher schon ein bisschen gerempelt gehalten worden, also könnte man schon, aber dann steigt er natürlich Remiro dem Torhüter auf den Fuß, ist dann zurückgenommen worden und dann die Handszene am Ende, gut, das wäre vielleicht eh schon zu spät gewesen, aber das kannst halt auch. Also wenn du da Elfmeter kriegst, dann ist die Beschwerde auch nicht sehr groß. Das heißt, es war jetzt nicht unbedingt das spielglücklichste Spiel für Salzburg und gleichzeitig finde ich schon auch, dass bin ich voll bei Fabio und man sieht halt einfach, dass diese spielerisch starken Mannschaften das ganz gut ausspielen können, das Pressing. Da kriegst du halt nicht so den Zugriff. Stuber hat dann gemeint, ja, Intensität und da zu wenig hingebracht. Ja, aber ich glaube, da ist es schon eher so, dass natürlich war Salzburg nicht besten Tag und so weiter, aber Sociedad war so gut.
Ja, und was dazu kommt bei solchen Spielen, Salzburg hat in den wirklichen Duellen haben sie eh die Zweikämpfe gewonnen und dann am besten, das war das Problem, sie sind so schwer in die Duelle gekommen, weil solche Mannschaften das eben so gut auflösen können und einfach immer so eine hohe Qualität haben, dass sie die Bälle anbringen, dass sie aus dem Druck rauskommen und dass sie dann Situationen super erkennen. Und sie haben es eh auch im Sky-Studio richtig analysiert, dass wenn man es nicht geschafft hat, hinter die Kette zu kommen, dann hat man die Bälle gesichert, gewartet, bis man nachgerückt ist und so ständig Kontrolle gehabt. Und die Salzburg haben sehr auf den Ball nachlaufen müssen und das war extrem diszipliniert und extrem gut und es war das gewohnte Spiel. Österreichische Teams, Umschaltliga, tut sich einfach schwer und auch Sturm hat sich jetzt gegen Dynamo Kiew, die auch eine spielerisch sehr starke Mannschaft ist, auch sehr schwer getan, in die Duelle zu kommen.
Und Umschalt übrigens, tatsächlich haben sie das 2-0 dann bekommen, also ein Umschalter. Gloch trifft die falsche Entscheidung, da war links wäre nur frei gewesen, er versucht den Haken, in Ordnung kann er eigentlich, aber ja, trifft die falsche Entscheidung, verliert den Ball, Pavlovic ist noch nicht zurück, 2-1 und dann macht es, der ist halt auch überragend, wie er da alleine reinzieht und ihm ganz, ganz sicher den Abschluss sucht. Aber ist also ein bisschen... Ja, auch Konaté hat halt sie aufgerieben in der ersten Halbzeit, aber hat halt auch dann bei der einen Situation, die er hat beim Stand von 0-1, da habe ich mir schon gedacht, okay, gut, das ist jetzt diese Salzburg-Situation wieder, da macht Konaté jetzt, was er da die falsche Entscheidung getroffen macht, diesen komischen Außenrissheber, anstatt dass er vielleicht drüber spielt oder anders. Ja,
oder mit dem linken Fuß abschließt.
Ja, genau, oder die linken, ja, den gibt es ja auch noch, stimmt. Na, aber ja, war halt nicht die Partie von Salzburg, aber gut, 2 Spieltage, 4 haben wir noch, geht schon noch was.
Sagt Gregor von den Kickers.
Ja, stimmt. Ja.
Das Leiberl übrigens, für alle, die nicht zuschauen, dass da heute der Peter anhat. Wir machen weiter mit unserer nächsten Kategorie, denn da geht es Schlag auf Schlag. Wir bleiben international.
Das DBLDW Auge.
Nein, es gibt 4 Fragen und 4 Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch.
Sir Klaus Augenthaler.
Dankeschön.
Bitteschön. Es sind auch 2 weitere Spiele in der Europa League, die bevorstehen. In dem Fall der SK Sturm auswärts in Polen gegen Rakow. Da geht es um einiges, denn wie schon, glaube ich, die letzten Folgen auch immer wieder erwähnt, ich glaube, dass der SK Sturm ganz, ja, das ist sehr wichtig ist für den SK Sturm, vor allem diese Spiele gegen Rakow, das direkte sozusagen zu gewinnen. Denn gegen Bergamo und gegen Sporting brauchst du 2 Sterntage jeweils. Den einen haben sie leider nicht ganz geschafft. Den ersten gegen Sporting, in dem Fall braucht es Punkte. Fabio, was glaubst du gegen den polnischen Meister?
Ja, wenn man überwintern will, wird das zumindest muss man einen Punkt mitnehmen, wenn man weiterkommen will, weil es einfach gegen Sporting sehr schwierig wird, die Gruppe generell sehr trotzdem, glaube ich, ausgeglichen ist und man hat gesehen, wie eng es vergangenes Jahr war und das wird auch heuer so sein. Die Mannschaft ist nicht schlecht und die sind nicht umsonst polnische Meister geworden. Und ich glaube, wir alle kennen den Verein nicht allzu gut, aber was man hört, auch wenn man dann liest, welche Spieler dort sind und wie doch Experten, die die Mannschaft kennen, darüber reden, dann ist das sicher so ein Team, das man leicht einmal unterschätzt und wo man dann, wenn man es wirklich unterschätzt, dann zu spüren bekommt.
Das klingt eher so nach Augenhöhe eigentlich, oder? Also die dürften, also da ist ja dieser Investor und der auch sehr langfristig da Geld reinbuttert. Sie haben wohl ein bisschen den Nachteil, dass sie nicht wirklich zu Hause spielen können, weil sie kein Stadion haben. Das kennt ja ein anderer Verein auch. Aber ja, nein, aber das ist wohl ein Thema. Deswegen habe ich da nur von Radu Gulgilevic ein Interview gelesen, zum Beispiel auf Bundesliga.de. Der meint, dass ihnen das sicher, dass es sicher ein Thema ist. Der schätzt auch so 50-50 ein. Ja, Thomas, du weißt wahrscheinlich noch mehr über...
Ja, Rakow vor 6 Jahren noch in der 2. Liga, sind dann durchrauf, bis in die erste raufgestiegen. sind jetzt Meister geworden. So ein bisschen ja, einzigartig, was in Europa so passiert ist, hat auch Jerzy Czemczek gesagt, der von der aus Rakow ist, der bei Rakow gespielt hat, auch dort Trainer war, der weiß ganz genau, wie das so läuft und hat auch wieder gesagt, 50-50 sind die Chancen. Ein kleiner Nachteil, sagt er, der Spanier Lopez ist verletzt, der hat Kreuzbandriss, der ist sozusagen der beste Spieler auch gewesen, auch Szymon Wodacik, der Sturmspieler, hat gesagt, das ist wirklich der beste Spieler von ihnen, der fehlt. Und der zweite Nachteil ist, den du auch schon angesprochen hast, die spielen nicht zu Hause. Also sie müssen ausweichen in eine der modernsten Arenen in Polen mit an die 20.000 Zusehern. Ist der Heimvorteil natürlich nicht ganz so wie im 5.000er Stadion, das sie sonst daheim haben. Aber naja, wie da auch Fabio schon gesagt hat, wenn Sturm weiter überwintern will, zumindest in der Conference League, dann muss zumindest ein Punkt her. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das gelingen wird.
Und es wird auch nicht leichter. Man hat ja dann zu Hause Atalanta, also ich glaube, Rakow ist schon die Mannschaft, wenn man weiterkommen will, auch wenn sie vermutlich oder vielleicht etwas unterschätzt wird, ist es die Mannschaft, die man schlagen muss, wenn man überwintern will.
So ist es. Die haben einen überragenden Torhüter, sagen alle, gell? Diesen Vladan Kovacevic, serbischer Teamspieler, also nicht Einsatz, aber zumindest mit dem Kader. Unglaublicher Marktwert, da reden alle drüber, dass der so gut ist.
Ja, hat noch nie einen Schuss von William Böwing aufs Tor bekommen.
Also ja.
Schauen wir mal, was dann passiert. Wir machen weiter mit dem zweiten Europa-League-Spiel. Und zwar geht es da für die Linzer, für den LASK gegen Toulouse. Was wissen wir über Toulouse?
Peter. Toulouse, ja hallo, ich sag's euch. Also relativ spät gegründet, komischerweise 1970. Aber 29. April, größter Erfolg der Clubgeschichte, Cupsieg, aktueller Cupsieger, französischer. Und dann aber ganz schön Skandale. 30. April bei der Ehrung zum Gewinn des Coupe de France, ich habe das richtig ausgesprochen, seitens der Stadt Toulouse lärmten bei den offiziellen Ansprachen einige Spieler, worauf Vizestadtchefin Laurence Arribage oder Arribagé, um Ruhe bat, was bei Legionär Zakaria Aboukhlal 23 nicht gut ankam. Marokkos WM-Held konterte der Politikerin: Bei mir zu Hause reden die Frauen nicht so mit Männern. Also man sieht, dort ist die Welt noch in Ordnung. Nein, er wurde dann der 9-Millionen-Stürmer wurde dann vorübergehend suspendiert und später vom Club begnadigt, ist derzeit aber nach einer Knie-OP out. Danke übrigens an die Krone, die das recherchiert hat. 14. Mai, am 35. Spieltag, sollten alle Spieler der Liga im Rahmen einer Initiative gegen Homophobie und Transphobie in Trikots mit Rückennummern in Regenbogenfarben auflaufen. Doch obwohl der Verein für Weltoffenheit wird, weigerten sich einige Toulouse-Profis das Leibchen zu tragen, was sogar Regierungssprecher Olivier Vesacht tätig werden ließ, mit den Worten: Wir müssen Werte verteidigen, die uns einen, und der Sport ist auch da, um das zu tun. Also man sieht schon, es gibt auch Themen, aber grundsätzlich tolle Erfolgsgeschichte. Der Präsident Damien Comolli verriet nach dem Wiederaufstieg 2022, dass sie besonders toll im Datenanalysieren sind. Sie haben nicht das System CELUS, kennst du das?
Nein.
Das der Toulouse Investor Redbird Capital Partners besitzt es. Und darauf vertrauen sie bei der Auswahl von neuen Spielern. Und so haben sie laut eigener Aussage mit weniger als 30 Millionen Euro den Wiederaufstieg geschafft. Und genau, er sagt halt, wir beobachten zu unseren Algorithmen digital 70 Ligen und 40.000 Spieler, keine Ahnung. Also er meint halt, sie machen das toll, sie müssen die Spieler nicht aus der Premier League oder deutschen Bundesliga kaufen. So, genug von Toulouse. Sie sind übrigens aber nicht so gut gestartet in der Saison, muss man sagen.
Du hast ja demnach eigentlich schon den Spielfilm vorgegeben. Der LASK gewinnt 3:0 nach Spielabbruch, weil Toulouse spielt gegen keine Mannschaft in Pink.
Ja, sehr gut. Ja, schön.
Auf jeden Fall doppelt so hoher Marktwert übrigens, Toulouse gegenüber LASK. Also auch hier wird es vielleicht auch darauf ankommen, wie die Tagesform ist, oder? Bei den Linzern.
Wird so sein, ja. Die haben sich trotzdem die letzten Wochen gut gefunden. Ich glaube, die Mannschaft ist relativ stabil. Ja. Die haben dem gute Elf gefunden, die wenig rausrotiert wird, und ich glaube, dass so eine Stabilität dann sehr wichtig ist, dass man auch Erfolg haben kann. Und Ähnliches gilt für den LASK, auch für Sturm gilt. Wenn man weiterkommen will, ist Toulouse sicher der Gegner auch, wo man zumindest anschreiben sollte.
Da ist der Linga, 20 Tore in 50 Spielen, ein Niederländer, der Topstürmer. Dann haben wir noch Niklas Schmidt, Ex-Bremer, der erst im vergangenen Jahr dorthin gewechselt ist. Schauen wir mal, was für die Linzer geht. Wir kommen zurück zur Bundesliga, und da gibt es einen Transfer zu vermelden, einen Vereinslosen, der zurück ist in der Bundesliga, und das ist sehr, sehr erfreulich, vor allem für die Altacher, wo ich auf Facebook gelesen habe, Kirchler Goat. Also die sind mit dem Sportdirektor anscheinend sehr zufrieden. Manuel Prittl ist zurück, der Prittl-Mani aus Kleinstädten ist zurück in der Bundesliga.
Einer von ganz wenigen Spielern, die nach Mattersburg noch einen größeren Schritt geschafft haben. Also mir fällt jetzt auf die Schnelle nur Karim Onisivo ein. Gibt vermutlich noch den einen oder anderen.
Patrick Farkas.
Christian Fuchs.
Christian Fuchs, stimmt. Patrick Farkas. Es gibt
Markus Pink.
Es gibt auch sehr viele. Ja. naja, aber es ist eine Handvoll. Mir sind immer vorgekommen, die bei Mattersburg waren. Das war immer so der Zenit der Karriere. Außer die vereinzelten Leihspieler wie Ismail Prevljak. Aber stimmt.
Aber übrigens, da möchte ich nur kurz einhaken. Ich habe das nämlich nochmal nachgelesen, weil ich ihn interviewt habe 2020.
Barnabas Wager.
Ah ja, stimmt. 2020 interviewt habe für das Spielermagazin der VDF, als er damals sensationell den Aufstieg mit Arminia Bielefeld in die deutsche Bundesliga geschafft hat. Der wäre damals fast, also oder wisst ihr vielleicht, fast zu Salzburg gegangen. Da war eigentlich schon alles fix. Da war Letsch damals Trainer. Dann hat sich das doch zerschlagen. Und Sturm wollte ihn damals auch. Und der hat sich dann auch für die deutsche Bundesliga und für die zweite Liga für Bielefeld entschieden und ist jetzt eben dann nicht mehr verlängert oder wollte nicht mehr, weil die durchgereicht worden sind, oder?
Genau, Manuel Brittl aus Kleinstetten, damals noch gegen mich gespielt. Mit Kleisdorf gegen Manuel Brittl.
Wer nicht?
Ja, aber das Lustige ist wirklich, Kleisdorf-Landesliga habe ich in derselben Saison gegen Manuel Brittl gespielt und gegen Reinhold Ramftl. Genau die zwei Spieler, die quasi ohne Akademie dann doch gute Karrieren gemacht haben und auch Bundesliga, in dem Fall zweite Liga gespielt haben, Schalke hat dann Reini Ramftl, also hat das dann doch überragend gemacht, damals bei Fähring und eben Manni Brittl dann zu Bielefeld.
War der Brittl damals Zehner Stürmer oder schon Sechser?
Ah, Mittelfeld immer.
Also okay, na, weil er hat mir nämlich mal erzählt, dass er eigentlich dann relativ spät erst, er war früher ein Stürmer oder Zehner und ist dann eigentlich erst unter Kurt Gager, hat er zumindest in der zweiten Liga zum Sechser, zum Alleinigen gemacht worden und spielt er jetzt diese Position tatsächlich. Und war ja tatsächlich nur ein Jahr in der Akademie in Kapfenberg, ist von Austria und von GRK abgelehnt worden und hat dann aber nach einem Jahr in Kapfenberg ist er zurückgekehrt in die Heimat, weil sein Bruder einen schweren Verkehrsunfall hatte und dann ab 16 in der Landesliga unterwegs und dann langsam nach oben gearbeitet.
Ich weiß, es wird wahrscheinlich den Rahmen ein bisschen sprengen, aber ich glaube, dieser Weg, vor allem relativ jung Kampfmannschaft zu spielen, ist wirklich kein schlechter. Also man sieht es ja auch bei vielen anderen, Matthias Seidel, ja ein großes aktuelles Beispiel, Manuel Brittl ist auch so eins, da merkt man, da hat man auch schon früh gemerkt, der ist einfach dann drinnen, der geht in die Zweikämpfe, der kann sich behaupten als 16-, 17-Jähriger und hat dann vielleicht diesen einen Vorsprung, den die anderen erst später haben, die vielleicht dann erst mit 18, 17, 18 erst in die zweite Mannschaft kommen.
Untypisch ist bei ihm allerdings schon, dass er doch eher ein Defensivspieler ist, also Sechser ist er doch so, glaube ich, bevorzugte Position, die er jetzt spielt. Und es gibt schon wenig defensive Spieler, die nicht in einer Akademie waren, die es schaffen. Also sind ja, glaube ich, 98% aller Profis schon durch eine Akademie gegangen. Trotzdem gibt es diese Ausnahmen und die sind ja auch in der Bundesliga und darüber hinaus sehr erfolgreich. Ob es jetzt ein Sascha Kalajdzic, Ercan Kara, Marco Krühl, Ante Bajic, Patrick Wimmer, das sind Matthias Seidel, das sind alle Spieler, die nie in einer Akademie waren, aber das sind alles Offensivspieler. Das heißt, die das gewisse Extra haben, die das 1-1 mitbringen, die Tempo haben, dann also aus Sechser eigentlich, so da doch eher diese taktische Disziplin braucht, nicht dieses Ausbrechen, ist sehr ungewöhnlich. Und ich bin auch sehr gespannt, wie Altach ihn nutzen wird. Weil ich finde, jetzt haben sie die Dreierkette sehr gut gefunden, mit Paul Koller, der sich reingespielt hat, Konstantin Reiner, der hat letztens gefehlt, dann ist halt Strauß reingekommen. Also man hat da wirklich einen soliden Stamm und auch auf der Doppelsechs mit Jäger, Max-Steven Bäre, also ich bin gespannt, wen er da rausspielt und ich gehe davon aus, dass er, wenn er rausspielen wird auf kurz oder lang, die Qualität hat er. Er hat nicht umsonst über 50 deutsche Bundesligaspiele. Bin ich gespannt.
Aber ich habe mir die gleiche Frage gestellt und habe mir gedacht, Jäger am ehesten eigentlich, weil Bär hat mir gut gefallen, aber Jäger ist halt da nicht nur Kapitän, sondern hat das auch gut gemacht. Bin ich auch gespannt. Oder sie wollen einfach du hast natürlich dann eine zusätzliche Option. Also das ist sicher nicht verkehrt. So breit ist der Kader in Altach dann nicht.
Altach hat gesagt, sie wollen mehr Geld investieren in den Kader. Haben sie gemacht, also so kann es funktionieren. Man kann auch sein Wort halten. Liebe Grüße nach Wien.
Kurzes Wort zum Topspiel der Woche in dieser Runde. Austria Klagenfurt gegen Red Bull Salzburg. Zumindest tabellarisch ist es das Topspiel. Was traut ihr denn Klagenfurt dann zu gegen die Bullen?
Schon einiges. Salzburg hat sich in der Vergangenheit immer recht schwer getan. Letztes Spiel war ein 3-2 nach einer 2-0-Führung für Austria Klagenfurt und die Klagenfurter, die sind dann doch über die Jahre, wir haben sie schon oft besprochen, stabiler geworden, haben jetzt in den letzten 12 Monaten sowas von ihrem Stamm gefunden. Und mit einem Andy Irving und Sinan Kavaina, glaube ich, wird es für jede Mannschaft richtig schwierig. Und Salzburg hat wieder unter der Woche gespielt, macht es nicht einfacher. Ich glaube nicht, dass ihnen ein zweites Blau-Weiß Linz dass das zutreffen wird, aber es wird sicher eine enge Partie.
Die Klagenfurter haben ja schon einmal die Salzburger geschlagen in der jüngeren Vergangenheit, aber 27. November 2021, ich habe nochmal nachgeschaut, der 2:1-Sieg gegen Salzburg zu Hause.
Grundsätzlich haben sie 8-mal gegeneinander gespielt, davon gab es einen Sieg für die Austria Klagenfurt, ein Unentschieden und 6 Siege für Salzburg. Bester Torschütze der Klagenfurt im direkten Duell?
Markus Pink natürlich.
Turgay Gemesibaschi mit 2 Toren, der ja doch noch wenig Spielzeit erhalten hat. Man kann gespannt sein. Auf Seiten der Salzburger war es Benjamin Šeško mit 4 Toren.
Benjamin heißt er jetzt?
Er ist ja jetzt international angekommen.
Ah, okay, das ist der Benjamin. Weil er Champions League spielt. Okay,
Aber international, schau du mal nach, drück mal auf den Knopf zuerst. Wir machen das letzte Facherlauf heute.
Der DBLDB Alumni.
So, und ihr könnt uns folgen auf Instagram oder sonst wo, denn dort heißen wir die beste Liga der Welt und auf Twitter heißen wir die beste Liga DE1. Auf jeden Fall kann man abstimmen, wer wird der Alumni, Alumnos, Alumnus des Tages, und es haben sensationell viele Leute mitgemacht und es gab einen klaren Sieger mit 68% der Stimmen. Rasmus Højlund,
Zweiter
mit 21%, Keito Nakamura, und auf dem stolzen dritten Platz hat es auf Stockerl geschafft mit 11% der Stimmen, Miron Muslic.
Stockerl hat allerdings, war von vornherein klar, dass er, also wir werden Miron Muslic.
Du kannst doch alles schlecht reden.
Ja, Entschuldigung.
Also Rasmus Højlund, da müssen wir jetzt gleich rein. Gestern leider aus Manchester United-Fansicht wieder verloren zu Hause, 3:2 gegen Galatasaray Istanbul, aber Rasmus Højlund, alter Schwede, der hat richtig gut gespielt, 2 Tore gemacht, zum dritten Mal angeschrieben jetzt in der Champions League.
Jetzt müsste nur noch bei einer internationalen Top-Mannschaft spielen.
Oh. Ja, das ist völlig richtig. Die sind wirklich so richtig am Sand tatsächlich. Die haben in 7 Premier League-Spielen schon 4-mal verloren.
Habt ihr das Spiel gestern gesehen?
Also ich hab die zweite Halbzeit in der Konferenz verfolgt.
Ich habe die Highlights mal angeschaut und ich habe mir so, wie genial nach vorne und wie katastrophal nach hinten. Also das ist irre, wie schlecht die hinten sind.
Dabei war Maguire auf der Bank, oder?
Ja, aber Onana ist zurzeit auch nicht überragend, muss man jetzt fairerweise sagen.
Onana.
Und das ist Onana, genau. Das ist ganz schwierig. Aber ja, für Rasmus Højlund trotzdem ein Wahnsinn. Vor einem Jahr noch hier in Graz. Und ja, jetzt in der großen, weiten Fußballwelt und lässt von sich hören. Das ist gut so. Also der ist wirklich richtig gut drauf.
Das zweite Tor gestern, ähnlich wie das zweite Tor gegen Salzburg, damals bei dem Sieg gegen Salzburg, oder? Also wo er sie über, weiß ich nicht, wie viele Meter fast von der Mittellinie weg eigentlich tatsächlich bewegt und dann tatsächlich das Tor macht.
Und Galatasaray? Mal wieder 2 Tore gegen Galatasaray.
Ach so.
Er hat ja im Testspiel mit Sturm auch 2
Tore
gegen Galatasaray.
Das war auch Sommer 22, gell?
Ja. Genau vor einem Jahr und hat dann
ja, da hat er noch gewonnen, gell?
Hat er noch gewonnen.
Ja, übrigens.
Und es war sehr lustig, denn damals, kann man erinnern, sind auf der Instagram-Seite von Rasmus Højlund die ganzen türkischen Fans da gewesen und come to Gala.
Ja, gut, die wollten Leon Krigic, glaube ich, auch
sagen. Gleich wie Leon Krigic, der zweimal getroffen hat gegen Galatasaray. Ergo, der wird nächstes Jahr in der Champions League auch 2 Tore gegen ein englisches Mittelständler-Team machen. In der Premier League und im Cup hat er noch nicht getroffen, aber jetzt in der Champions League schon 3-mal in 2 Spielen. Ihm liegen diese funkelnden, wichtigen Nächte.
Alumnus Rasmus. Wunderschön. Wollte ich nur sagen, damit wir einen Titel haben für die Episode. Und ich hätte natürlich auch total gerne über Miron Muslic geredet oder über Keto Nakamura. Hätte auch so gut gepasst wegen dem Japaner, der bei Real Sociedad spielt. Wie heißt er nochmal?
Kubo,
danke. Der japanische
Messi.
Der twerkende Messi, genau. Die haben ja gemeinsam gespielt, U17 WM und so weiter. Ja, wie auch immer.
Jedenfalls sind wir jetzt schon am Ende, denn Peter K. Wagner hat anscheinend doch keinen Stress. Denn er muss weg.
Nein, soll schon bei Termin sein eigentlich fast. Ja,
vielen Dank fürs Zuhören. Das waren knackige, kurze, maximale 25 Minuten. Das ist großartig und wir freuen uns auf eine weitere schöne Runde und danke euch für die letzte Runde. Die war großartig.
Ja, danke fürs Reinhören und Peter, wie immer, bitte gib die abschließenden Worte ab.
Guten Tag.
Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.